Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr.
51. Folge. Wusstest du das? Ist mir nämlich aufgefallen. Oh, wir haben ja schon 51 Folgen.
Ja, wir haben die 50. gar nicht richtig jubiläumsmäßig abgefeiert. Nee, ne?
Aber es war die Best-of-Folge zum Jahresende. Unsere besten Bücher 2022. Vielleicht habt ihr es gehört. Und diese Folge hier, ne, wir sind ja echt früh dran. Also in der ersten Januarwoche haben wir noch nie eine aufgenommen. Und das fing damit an, dass du mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hast. Wann zeichnen wir auf? Ich bin heiß.
Aber bevor wir es vergessen, ich hoffe, Alter, euch auch ein schönes neues Jahr natürlich. Ja.
Habt ihr euch was vorgenommen? Hast du dir was vorgenommen eigentlich? Das ist ja im Moment so die Superfrage, ne?
Ja, das hatte ich mir aber schon zum Ende des letzten Jahres vorgenommen. Ja.
Mehr lesen.
Noch mehr lesen, genau. Vor allem nur gute Bücher lesen hatte ich mir vorgenommen. Ich hatte noch im Dezember, am 3. Advent war das, glaube ich. Oh, da kommt schon unsere Pizza.
Lecker.
Hammer. Alter Schwede.
Lecker. Dankeschön.
Also wenn du was möchtest, ne, kannst gerne mal probieren.
Mhm, dankeschön. Hast du bei mir auch?
Ja, oh, danke. Danke. Ja, da müssen wir auch gleich schon wieder unterbrechen. Ne?
Ja, wir unterbrechen kurz, essen was. Bis gleich. Aber ich vergesse nicht, dass du mir sagen wolltest, was du dir vorgenommen hast.
Ja. Und schönes neues Jahr hatten wir gewünscht.
Ne? Ja, hatten wir.
Ah, okay.
Ja. Also du, ich auch jetzt an der Stelle.
Gefragt, was hast du dir vorgenommen?
Guck mal, ich habe es vergessen und du weißt es. Erzähl.
Ja, ich hatte als ich einen meiner engsten Freunde besucht hatte in der Nähe von Frankfurt, der hat bei sich ein Buch zu Hause liegen. Das ist mir vor einiger Zeit schon mal aufgefallen. Robert Maurer ist der Autor, ist ein amerikanischer Psychologe. Ja. Und das Buch handelt im weitesten Sinne von Kaizen. Und der Titel ist so, ich konnte mir den Titel jetzt irgendwie doch nicht mehr merken,
ja.
Wie kleine Dinge ihr Leben groß verändern können oder so. Also wenn die Theorie ist, wenn du etwas Kleines nur veränderst in deinem Tagesablauf, dann kann das auf lange Sicht gesehen große Effekte haben. Weil er sagt, du musst eigentlich nur was ganz Kleines verändern. Er hatte zum Beispiel eine Klientin, also er erzählt viel von seinen Klienten, wie er mit denen so umgeht, wozu er denen so rät.
Ja.
Und da war eines Tages eine Frau bei ihm, ziemlich überarbeitet, alleinerziehende Mutter, sehr, sehr, sehr gestresst, auch sehr übergewichtig leider. Mhm. Und die wollte gerne gesünder leben. Und er sagte so, ja klar, solchen Leuten empfiehlt man ja immer dreimal die Woche Sport und hast du nicht gesehen. Ja. Und er meinte, dazu hatte die aber überhaupt keinen Bock. Da hatte die gar keine Motivation zu. Damit brauchte ich ja gar nicht erst zu kommen. Mhm. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, sie gehen einfach 60 Sekunden abends vom Fernseher auf der Stelle. Und wenn du das so liest, dann denkst du so, was soll das denn bringen? Oder wenn mir das einer empfehlen würde, würde ich auch so denken, was soll das denn bringen? Und die hat dann einfach nur gesagt, ja okay, mache ich. Also ohne das großartig zu hinterfragen. Und ein paar Monate später war sie dann wirklich in der Lage, regelmäßig tatsächlich Workouts zu absolvieren.
Und das auch gesteigert dann, also mehr als eine Minute vom Fernseher
laufen. Richtig, genau. Und ein abgefahrenes Beispiel muss ich eben noch erzählen, war einer dabei, wobei man das auch hinterfragen kann, wie das denn gehen soll. Der hat gesagt, er will keinen Zucker mehr in seinen Kaffee. Und der Rat war, jeden Tag ein Krügelchen Zucker, ein kleines Kristall-Zuckerteil vom Teelöffel runternehmen. Und so wird der Berg ja mal weniger.
So.
Das heißt ja aber, am nächsten Tag hat er ja wieder so einen Teelöffel, dann muss er zwei Krümel runternehmen und dann drei und vier und
aber
so.
Aber das merkst du ja gar nicht. Das ist ja so wenig, was er dann da runternimmt.
Ja, aber so hat er es geschafft. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber hat er auch geschafft. Und er schreibt auch, bei der Methode, also Kaizen, da darf man nichts überstürzen. Das macht man halt so.
Ja.
Und man guckt einfach, okay.
Ja, das ist ja das alte Ding auch von Diäten und so, die ja immer nur kurz funktionieren. Abnehmen funktioniert nur, indem du dein Leben veränderst.
Ja, genau. Ja. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, okay, ich mache jetzt jeden Tag eine Liegestütze. Oh. Das ist ja eigentlich gar nichts. Das ist ja nichts. Ne? Nee, also eine Liegestütze am Tag kann ja jeder.
Kann ja jeder. Ja.
Und das Coole daran ist, also dann höre ich auf, von dem Buch erzählen, weil wir müssen langsam dann auch zu unserem
eigenen. Ja.
Das Coole ist, dass du dein Gehirn austrickst, sagt er. Weil es gibt eine bestimmte Region in deinem Gehirn, die mag Veränderungen nicht. Und wenn du jetzt mit der Brechstange kommst und sagst, ab Neujahr, ich gehe eine Dreiviertelstunde joggen, jeden Tag, dann provozierst du Widerstände, die aus dir selber herauskommen, die aus einer Gehirnregion herauskommen, die Ad-Hoc-Veränderungen nicht mag.
Weil es gegen deinen Biorhythmus ist.
Ja, oder keine Ahnung, weil dein Gehirn das irgendwie einfach nicht will. Da geht also so ein innerer Dialog los und der dich davon abhält, das durchzuziehen. Wenn du aber sagst, hey, ist da nur eine Liegestütze, dann bleibt das in dieser Gehirnregion unterm Radar. Das heißt, du trickst dich selber aus. Wobei ich mich dann auch frage, ja, kann das wirklich funktionieren, weil in meinem Hinterstübchen sage ich, klar, du machst ja zwar nur eine Liegestütze, aber du willst ja im Grunde genommen irgendwann mal 50 oder so. Aber noch regt sich kein Widerstand. Ich habe es übrigens schon ausbauen können auf Liegestütze eine Minute am Tag.
Ah, okay. Also ich meine, wir haben heute, ich glaube, den 5. Januar.
Ja.
Richtig?
Ich habe das,
das heißt,
schon.
Du hast in diesem Jahr 5 Liegestützen. Nein, du hast mehr gemacht, weil du eine Minute jeden Tag trainierst.
Ich habe schon mehr gemacht, weil ich halt in einer Minute, ich schaffe inzwischen 15, aber mit viel, viel Anstrengung.
In einer Minute?
In einer Minute. Also ganz ruhig. Du musst ja ganz ruhig ganz ganz langsam machen. Aber auf der anderen Seite, eine Minute in deinem Tagesablauf ist nichts.
Ja. Ja, ja.
Also kannst du das doch locker unterbringen. Ja, das ist auf jeden
das
Fall.
Das motiviert.
Das hat mich jetzt inspiriert. Das
finde ich gut.
Habe ich so noch nie angegangen, das Thema.
Ja.
Noch nie.
Stimmt. Vielleicht schließe ich mich an.
Ja.
Dann müsste ich heute noch 5 machen und dann jeden Tag ein.
Ja, Liegestütze bringen wahnsinnig viel, sind sehr effektiv, weil du wahnsinnig viele große Muskelgruppen trainierst.
Gut.
Von daher ist das gar nicht so doof.
Gut. Nehme ich mir zu Herzen.
Ja.
So.
Ja, wir haben 2 tolle Bücher dabei. Ne? Wir haben ja immer tolle Bücher dabei, weil wir immer sagen, 2 Männer, 2 Bücher, 2 gute Bücher, 2 Bücher, die uns begeistert haben.
2 Empfehlungen für euch.
Also Verrisse gibt es hier nicht.
Genau, wie immer, da bleiben wir auch der Sache treu. Hat ein bisschen dazu geführt, weil ich verfolge ja auch dein Twitter-Account, dass du mehrere Bücher offensichtlich ausprobiert hast, oder zumindest 1 in den Winterferien, was dir jetzt nicht so gut gefallen hat.
Richtig.
Aber was ich lustig fand, bevor du sagst, worum es geht oder wer es ist, dass du das kritisiert hast, was ich auch sofort an Büchern kritisieren würde.
Ja.
Ich hasse es, wenn ich 1000 Namen erstmal lernen muss.
Ja.
Mir einmal erzählt wird, aus welchem Umfeld die sind und das nie wieder erwähnt wird. Ich das dann einfach wissen muss. Das finde ich anstrengend.
Ich hatte das ja gepostet, auch bei Instagram.
Ja.
Und dann habe ich das Buch, ich habe das Bild extra so ein bisschen hässlich gemacht, damit sie das so gleich so abholen.
Ja.
Wenn man das so im Feed so sieht. Das war auch noch ein Diogenes-Buch.
Also was selten vorkommt.
Tut mir sehr, sehr leid. Ja. Ich möchte mich bei Diogenes auch an dieser Stelle wirklich entschuldigen. Ich hab das Foto also extra so ein bisschen unschön gemacht, um da drunter in der Kommentarspalte dann ordentlich abzuledern.
Ja, das
und
stimmt.
Es war der erfolgloseste Post aller Zeiten. Ich glaube, dass die erste Reaktion kam so, nachdem das so eine Stunde online war.
Normalerweise hast du da mehr.
Ja, das hatte ich so noch nie. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt ein Zeichen sein soll, es besser
dass
zu lassen.
Dass wir einfach nicht kritisieren sollten.
Ja,
wir sollen loben.
Ja, genau. Also ein Insta-Post sollte nach Möglichkeit also lieber positiv sein.
Ja, aber gut, bei 2 Mal Buch gibt es keine negativen.
Ja, und das Foto muss natürlich besser aussehen. Das ist schon klar.
Ja,
das ist schon klar. Auf der anderen Seite, es war jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Die funktionieren ja eigentlich auch manchmal ganz gut.
Ja.
Aber das war unterirdisch.
Beschäftigst du dich mit sowas? Also wie man erfolgreich Instagram posts macht. Das meine ich.
Ja, ich weiß es zwar bis jetzt immer noch nicht. Also es gibt natürlich so bestimmte Instagram-Profile, gerade so im Bücherbereich, die sind mega erfolgreich. Und wenn man sich die anschaut, die Bücher sind immer toll fotografiert. Meistens folgen diese Fotos auch dem gleichen Prinzip, damit das Profil, ich hätte schon fast gesagt, der Stream, aber damit das Profil sehr einheitlich aussieht, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind meistens dann auch immer sehr, sehr erfolgreiche so Buch-Instagram-Profile.
ja, ich, mich interessiert der Inhalt des Buchs und ich brauche kein toll gemachtes Foto. Ich finde aber auch das Buchcover, da könnte man mal eine ganze Sendung machen. Ich habe ein guter Freund von mir, entwirft nämlich Buchcover.
Ja.
Und der sagt, dass du nur 11 Sekunden auf das Cover, nein, 2 Sekunden.
Oh, jetzt würden wir noch was bestellen.
Ja.
Ja.
Würden noch ein Bier nehmen.
Ja. Ich nehme aber besser noch ein kleines.
Ich auch.
Kleines. Ja. Ja. Danke.
Die sind sehr fürsorglich hier, die
Menschen. Ja, finde ich auch sehr aufmerksam. Ja. Der entwirft Buchcover.
Der entwirft Buchcover, kann ganz, ganz viel dazu sagen.
Ja.
Total interessant. Man kann eigentlich, könnten wir den mal einladen. Und mal mit dem so eine Viertelstunde reden. Ziemlich interessant, was da. Weil ich bin auch anfällig für Buchcover. Und wenn man ein Buchcover von heute sieht, Sommer der Träumer von Polly Sampson, das ist ein Buchcover, was ich irgendwie, die Schrift ist mir zu groß, aber das Bild darauf finde ich schon ansprechend. Ja. Muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Gefällt mir.
Bei meinem Buch, Sascha Reh, Raserei,
ja,
bin ich mir nicht ganz sicher, was ich von dem Cover halten soll. Ich finde es irgendwie...
Ich finde, es hat was.
Ja, es ist so...
Ich finde es irgendwie gut.
Mir gefällt die Schrift nicht. Das ist so 90er Jahre. So sahen früher zum Beispiel diese Dance-Templer, glaube ich, in den 90ern. Die hatten oft so diese Schrift. So
das stimmt. Oder bei 2001. Da sahen Bücher auch oft so aus.
Ja.
Kennst du 2001 noch?
2001? Oder
sie in Nee, 2001 war so ein Buchladen, die immer so, so Sonderauflagen hatten und so. Gibt's aber, glaube ich, nicht mehr. Gab's in Hamburg in der Grindelallee.
Ach so, echt?
Ja, ja.
Nee, das sagt mir nichts. Und ich finde, das sieht auch aus, also so könnte auch das Cover eines Autorennspiels irgendwie aussehen.
Ja, stimmt.
Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen auch gewollt. Das soll wohl
sein. Ich habe das schon gesehen. Das Buch ist nicht unbekannt. Das war, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg, zumindest in der Literaturszene, also ist jetzt kein Bestseller gewesen, aber es soll auch recht anspruchsvoll sein.
Es ist auf jeden Fall sensationell.
Wollen wir damit anfangen?
Ja, ich wollte übrigens noch sagen,
ja,
ich habe ja dieses Buch, was ich abgebrochen hatte. Ja. Es gibt diesen Hashtag
aber dann sagt den Titel
Buch abgebrochen.
Ach, gibt es?
Ja, ich habe ihn einfach so eingegeben, habe dann festgestellt, den Hashtag gibt es schon. Buch abgebrochen, glaube ich. Der Titel war von Valerie Wilson,
ja.
Doppelname irgendwie, Der Ex-Lover. Der Ex-Lover, ist so eine Privatdetektivgeschichte.
Bisschen Krimi.
So ein klassischer Krimi.
Ja.
So eine Privatdetektivin sitzt im Büro, Klient kommt rein und dann geht halt der Privatdetektiv von A nach B, C, D und so weiter. Verhört die Leute immer oder versucht rauszukriegen, was ist denn da jetzt passiert. Und ich finde das so furchtbar ermüdend irgendwie. Und das, wie gesagt,
also viele Namen hast du
Hashtag Buch abgebrochen.
Muss ich mir merken.
Und da, weil wir gerade über Kammer reden.
Das eine oder andere Buch auch zu beisteuern. Weil ich höre auch auf zu lesen, wenn es mir nicht gefällt. Und das ist das Interessante an meinem Buch, was ich später dann vorstelle.
Ja.
Dass ich das fast abgebrochen hätte am Anfang.
Ach so, okay.
Davon hatte ich dir, glaube ich, erzählt, letztes Mal schon, als wir den Podcast beendet hatten. Wir quatschen dann ja hinterher immer noch ein bisschen. Da habe ich dir das erzählt, ich bin mir nicht so sicher und so. Und dann habe ich es aber doch weitergelesen und bin belohnt worden.
Ja, manchmal lohnt sich das ja.
Ja.
Manchmal lohnt sich das ja. Aber ich hatte unter Hashtag Buch abgebrochen, weil wir gerade über das Cover reden. Ich habe mir nur leider, ihr Lieben, den Titel nicht gemerkt.
Ja.
Ganz tolles Cover. Und zwar... Du siehst nur den Rückspiegel, der ist unten am Buchrand.
Ja.
So ein Rückspiegel und da drin ist halt irgendwie nochmal so ein Motiv. Mhm. Und das sieht auch aus wie gezeichnet. Und da dachte ich so, hey, vom Cover her hätte ich das gekauft. Weil das ein richtig, das hätte auch ein Diogenes-Cover sein können.
Ja.
Aber Hashtag Buch abgebrochen, war fürchterlich das Buch. War da zu lesen. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das unter dem Hashtag findet. Wie gesagt, Rückspiegel, ganz, habe ich so in Erinnerung jedenfalls, ganz unten am Rand des Buches, so Rückspiegel ist zu sehen. Ganz toll gemacht, ganz tolles Cover.
Ja.
Hätte ich sofort gekauft wahrscheinlich.
Ja.
Wobei, ich lese ja immer noch mal rein. Und dann blätter ich manchmal noch mal so weiter, lese wieder rein.
Liest du irgendwo im Buch rein?
Ja, ich klappe also einfach. Ja, ich klappe einfach mittendrin irgendwo auf.
Ach echt?
Ja. Also ich
das
lese
mache
nicht,
ich nie.
Ich lese nicht gezielt jetzt den Anfang.
Ich ja.
Immer. Ja?
Ja. Habe ich bei diesem aber auch nicht getan, deswegen, weil ich jetzt nicht weitergelesen. Später erzähle ich auch warum.
Ja, okay.
Ja, also Sascha Reh, Raserei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es im literarischen Quartett, ist es, glaube ich, vorgestellt worden.
Ehrlich?
Ja.
Also ich finde das Buch sensationell. Ich bin drauf gekommen, weil ich hatte im Auto Deutschlandfunk gehört. Die haben ja auch immer, glaube ich, täglich. Radio
Kultur, ne? Oder Deutschlandfunk?
Ja, nee, ich glaube Deutschlandfunk.
Ja.
Die haben, glaube ich, täglich
16 Uhr.
Eine,
16 Uhr jeden Tag eine Büchersendung.
Ja. Genau, und da...
Sehr, sehr hörenswert.
Warte mal, ich kann ja mal eben kurz gucken. Ich hab hier eine Liste bei mir im Handy. Die heißt Haben, Kaufen, Lesen. Und da habe ich mir, genau, da habe ich
mir. Vielleicht ist die Reihenfolge nicht ganz richtig.
Da habe ich mir
vielleicht
das
eher doch, Kaufen, das, Haben, Lesen ist vielleicht besser.
Haben, Kaufen, Lesen habe ich.
Aber heißt, Kaufen, Haben, Lesen müsste es ja eigentlich heißen, oder?
Kaufen,
Haben. Nee, Haben, lesen. Kaufen, Lesen.
Haben wollen, kaufen, lesen.
Ja, okay.
Eigentlich.
Must-haves.
Auf jeden Fall. und da steht bei mir noch ganz oben Raserei, Sascha Reh, DLF. Also Deutschlandfunk,
okay.
Genau.
Ja.
Da hatte ich das gehört und mir sofort notieren und dachte, das klingt ja super.
Ja.
Und dann hatte ich Kontakt mit einem Leser aus Hamburg. Der hat den Instagram-Account Die Seitenschneider, ist dann Mitautor, Mitinhaber des Accounts. Und der hatte das Buch auch gelesen und der meinte zu mir, du wirst das Buch lieben, das Buch ist sensationell, musst du unbedingt lesen, weil ich hatte ihn irgendwie, genau, ich hatte das Buch bei ihm gesehen im Profil.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Kommt unser Bier.
Und hatte dann gleich so kommentiert, hey, habe ich gerade von gehört, ist das wirklich so gut? Und dann hat er mir geantwortet, ja, das ist klasse, musst du lesen.
Ja.
Also das wurde mir dann sofort bestätigt und da war für mich klar, das Buch werde ich mir auf jeden Fall besorgen und habe es gelesen und kann vorweg sagen, es ist wirklich sensationell.
Sehr
es
schön.
Ist, es ist wirklich, sehr es ist, mein Jahr hat mit einem Knaller angefangen, das muss man echt so sagen.
Oh, Prost.
Darauf Prost.
Ja, wir haben hier, wir haben zwei Bücher, was soll schief gehen?
Ja.
Darf ich das einmal in die Hand nehmen? Ich finde es ja immer interessant, es ist ja ein gebundenes Buch bei dir. Da ist ja auch mal ein Foto vom Autor drin.
Ah ja. Ja, der Blick in die, 74, in die Ferne.
Ja, das muss man als Autor. 1974 in Duisburg.
Schal natürlich um, ne?
Natürlich.
Das sind halt so die echten Literaten.
Das sind die Literaten. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Also als Autor, als Leser schon.
Das Buch handelt davon, dass ein Paar war unterwegs in Italien, weil sie beide einen Reiseblog betreiben und damit ihr Geld verdienen. Sie kommen also nach Hause, das ist Berlin, und es sind nur noch wenige Meter eigentlich bis zu ihrem Haus. Sie werden abgeholt, ich glaube von seiner Schwiegermutter, also von der, oder vom Schwiegervater, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und sie gehen so über die Straße und er sieht schon vom Weiten, da nähert sich so ein SUV.
Mhm.
Und als er dann das zweite Mal hinguckt, ist er schon gefährlich nah und dann passiert es auch schon. Der Fahrer hat komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war wahnsinnig schnell, also war wohl mit 100 Sachen unterwegs und hat seine Frau und eins seiner beiden Kinder überfahren und die sind beide tot. Und er und sein zweiter Sohn, also es sind Zwillinge, die Kinder waren Zwillinge und er hat überlebt mit dem zweiten Sohn. Und so fängt das an. Eigentlich fängt das an auf der Rückfahrt. Seine Frau ist ja Reisebloggerin und bei denen ist das so, dass sie also alles mit der Bahn machen. Also sie fahren jetzt nicht selber mit einem VW-Bus oder so, sondern machen alles mit der Bahn, schon allein aus Umweltschutzgründen und weil sie halt so vernünftig sind. Und ihn fängt das schon langsam an zu nerven, weil er sagt auch, oh, die Kinder kommen jetzt auch demnächst in die Schule. Also die Kinder standen wirklich kurz vor Einschulung. Und ihm ging das schon so langsam auf die Nerven, so diese Reiserei. Der wollte das eigentlich auch gar nicht mehr. Und, es gibt so eine herrliche Szene im Zug, wo wir ihn auch gleich mal kennenlernen, wie er so drauf ist.
Ja.
Das ist gleich so auf Seite 16 und das hat mir total gut gefallen.
Also da sind die noch auf der Rückreise und da lebt noch seine Frau und seine Tochter.
Genau, da sind sie auf der Rückreise, genau so ist es. Und sie mussten sich einen Platz in der Bahn suchen. Sie hatten zwar reserviert, aber sie mussten jetzt einen anderen Zug nehmen, weil es mal wieder eine Panne gab.
Mhm.
Und jetzt muss er also einen Platz suchen und kommt an so einen Typen und fragt ihn jetzt, ne, ob er vielleicht aufstehen kann, damit sie da sitzen können mit ihren Kindern. Wieso soll es mir weniger ausmachen zu stehen als deinen Kindern, fragt ihn der hippe München-Berlin-Pendler zurück, ohne von seinem iPhone aufzusehen. Weil du ausgewachsene Muskeln und Knochen hast, antwortet Jonas. Also Jonas heißt er. Jonas Nimrod.
Der Mann.
Zum Namen sage ich gleich nochmal was. Er sollte es dabei belassen. Aber Schnösel wie dieser hier machen ihn fertig. Ohne bewusste Willensentscheidung hört er sich sagen, was ist das denn überhaupt für eine bescheuerte Frage? Wir sind seit 8 in der Früh unterwegs. Das sind Kinder, verdammt nochmal. Bescheuert, verdammt nochmal. Wie viel Autosuggestion er bislang auch darauf verwendet hat, sich solche Entgleisungen abzugewöhnen. Bislang war es vergeblich. Was hast du denn für ein Problem? Fragt sein Gegenüber mit einem Gesichtsausdruck, als schiebe er auf seinem Teller einen 40er verkohlte Antipasto an den Rand. Der Zug ist halt voll. Aber ich habe reserviert. Na und? Die Bahn hat's verkackt. Fährst du nächstes Mal halt mit dem Auto. Ich will aber nicht mit dem Auto fahren und deine Vorschläge kannst du dir in den Arsch schieben.
Okay.
Das geht zur Sache. Da habe ich mich schon mal ziemlich kaputt gelacht an der Stelle.
Ja.
Und
das aber dann klingt ja das, was du erzählt hast, alles andere als witzig.
Ja.
Also es wendet sich.
Ja, das Buch ist überhaupt nicht witzig. Ich fand aber diese Szene ganz wichtig, weil du so eben halt die Hauptfigur kennenlernst, diesen Jonas Nimrod.
Ja.
Das ist nämlich ein Choleriker. Eigentlich. Also einer, der den bringen Sachen leicht auf die Palme. Auf der anderen Seite ist das auch aber einer, der sich in Sachen verbeißen kann, der auch in den Widerstand geht. Das ist auch einer, der stammt so aus der Hausbesetzer-Szene. Mhm. Und das ist so genau das, was ihm das Leben aber auch gleichzeitig schwer macht. Das klingt ja hier auch schon durch, Autosuggestion. Ja. Eigentlich will er das gar nicht. Ja. Er will sich eigentlich, was das an ihm besser in den Griff haben. Aber kann er nicht. Wenn ihm irgendwas auf die Nerven geht, das muss raus. Und wenn er halt einen Typen so blöde anmachen muss. Ne?
Ja.
Und das ist halt, das ist dieser Jonas Nimrod. Und ich dachte, Nimrod. Irgendwie, da steckt doch was drin. Da heißt doch nicht umsonst so komisch.
Ja.
Was steckt in diesem Namen drin? Dann habe ich erst den so versucht rückwärts zu lesen. Dormin, dormir.
Das mache ich dann auch immer.
Ja, schlafen irgendwie. Ist das so ein, ist das so einer, wenn man den auf, also ne, so ein schlafender Riesel, ne? Oder irgendwie so, wenn der erstmal wach ist und in Fahrt kommt, kann ihn nichts mehr stoppen. Ist auch so ein bisschen so. Nimrod hat aber tatsächlich eine Bedeutung. Also übrigens ganz nebenbei, ein Album von Green Day heißt Nimrod.
Ach was?
Ja, ne? Nimrod heißt, das ist so das Erste, was dir begegnet, so Jäger, der Jäger. Das ist in Israel, kommt das aus dem Altgriechischen oder aus dem, oder sogar aus dem Hebräischen.
Ja.
Und was ich ganz witzig fand, eine israelische Luftbodenrakete heißt auch Nimrod.
Es hat dir also keine Ruhe gelassen.
Dieser Name hat mir keine Ruhe gelassen. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass der Typ eine israelische Luftbodenrakete ist, aber eigentlich ja. Also den Typ bringt man leicht zur Raserei. Und deshalb heißt das Buch auch so. Das Buch heißt nicht nur so, weil da einer mit einem viel zu schnellen SUV seine Familie totgefahren hat, sondern das hat natürlich wie immer bei Buchtiteln auch noch eine andere Bedeutung.
Ja, eine andere Ebene.
Also diese Art, wie er so drauf ist, das ist gleichzeitig sein riesengroßes Problem und das wird auch im Verlauf dieser Geschichte, ist das Antriebsfeder für ihn, aber zugleich auch ein mörderisches Problem. Das haben auch alle gesagt, das klang auch im Deutschlandfunk von Anfang an so durch, die Sache geht nicht gut aus. Die geht nicht gut aus. Das weiß man von vornherein.
Also ich würde jetzt sagen, Raserei, der Titel, also würde ich jetzt denken, danach dreht er durch. Dass ein SUV-Fahrer seine Frau und seine Tochter zu Tode gefahren hat.
Richtig.
Und dann dreht er durch.
Richtig.
Ist das so?
Ja, das ist so. Ich selber wäre da jetzt nicht so drauf gekommen, aber das ist tatsächlich so.
Ja.
Der Fahrer dieses Wagens ist Radomir Milic. Ein Bosnier, ein zwielichtiger Anwalt, einer, der im arabischen Clan-Milieu arbeitet und an einer ganz großen Sache dran ist, hat mit Geldwäsche zu tun. Und das ist derjenige, der in diesem SUV sitzt. Das weiß Jonas Nimrod aber noch nicht, ganz am Anfang natürlich.
Mhm.
Es ist so.
Ist das denn ein Unfall oder steckt da eine Tat hin?
Nee, das ist ein Unfall. Das ist tatsächlich ein Unfall. Und es ist so, es geht mit diesem Unfall los. Dann ist ein Cut. Und dann bist du im Krankenhaus. Und du denkst so, ja klar, du bist jetzt bei dem Familienvater, dem das passiert ist. Nee, bist du, du bist bei dem Fahrer.
Aha.
Und so wird dieses Buch erzählt. Du bist immer bei dem Fahrer, dann bist du wieder bei Nimrod. Du bist bei dem Milic, dann bist du bei Nimrod. Das geht halt immer so hin und her. Und das ist wahnsinnig klasse gemacht.
Ja.
Weil solche Bücher,
das klingt sehr gut.
So werden Geschichten ja oft erzählt und ich liebe das. Also ich liebe das vor allem deshalb immer dann, wenn beide Figuren mindestens mal gleich spannend sind. Mhm. Und das ist hier absolut gegeben. Mhm. Also du freust dich immer, jetzt geht's mit Nimrod weiter. Und dann so, jetzt wieder zum Milic. Und so. Das ist einfach klasse gemacht. Und das heißt also, die Ausgangssituation ist jetzt so, Nimrod ist dieser Unfall passiert und er will rauskriegen, wer war das? Was ist das für ein Fahrer? Was ist das für ein Typ gewesen? Die Zeitungen berichten natürlich. Und in den Zeitungen ist schon zu lesen, ja, hier schwerer Unfall, zwei Menschen gestorben. Der Rasa war ein Anwalt aus dem Clan-Milieu. Da steht schon eine ganze Menge drin, aber der Name nicht. Der Name wird einfach nicht genannt. In dem Zeitungsbericht steht aber auch, der Typ war alkoholisiert. Und das bringt den Nimrod natürlich auf die Palme. Dass so ein Besoffener seine Familie totgefahren hat.
Das ist ja so grauenhaft.
Ja, und es ist ihm völlig schnurzpiepe, ob der Typ im Clan-Milieu ein- und ausgeht oder nicht. Weil das könnte ja für ihn eigentlich schon eine Warnung sein. Dann wurde, ach scheiße, das ist einer von diesen Leuten.
Mhm. Mit denen du dich vielleicht nicht ansiehst.
Ja, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Da denkt er überhaupt nicht drüber nach. Mhm. Der will rauskriegen, wer war das? Und er kriegt das auch raus. Das ist, wie ich finde, ein kleiner Minuspunkt in der Geschichte. Weil auf einmal ist er auf der Homepage von diesem Anwalt und hat den Namen rausbekommen, obwohl der nirgendwo genannt wurde. Er ist auch zur Zeitung gegangen, zur BZ, die darüber berichtet hat. Das ist auch eine geile Szene. Die wollen ihn natürlich gar nicht reinlassen, weil versuch mal als Außenstehender in eine Redaktion reinzukommen. Ja. Und das ist herrlich beschrieben. Das kann Sascha Reh macht das wirklich fantastisch, wie er diese Leute beschreibt, wie er diese Szenen auch beschreibt, wie er diese überhebliche Arroganz auch dieser Medienleute beschreibt, die eigentlich gar nicht wollen, dass er da mit denen irgendwie redet oder so. Obwohl er vorher mit den Autoren da telefoniert hat. Mhm. Das ist wirklich herrlich beschrieben. Aber auch die nennen ihn den Namen nicht. Mhm. Aber er fliegt auf einmal raus. Obwohl vorher noch gesagt wird, ja, er hat den ganzen Tag damit verbracht, herauszubekommen, wer das ist. Clan-Milieu ist auch ziemlich unübersichtlich. Da gibt es viele, eine ganze Reihe von Anwälten. Aber er findet den Namen trotzdem raus. Mhm. Und ich will natürlich jetzt nicht das ganze Buch erzählen.
Nee, ich glaube auch, das ist so ganz so gefährlich. Aber es ist schon klar, er findet ihn raus.
Und er hat ja aufgrund seines Reiseblogs hat er ja eine ziemlich große Community.
Ja.
Und dann postet er, das ist der Typ, der meine Familie umgebracht hat. Und postet das mit Foto von diesem Typ. Und wenn du das bei Facebook machst, erstens mal ist das illegal, aber das ist ihm völlig schmutzpiepe. Und das Ding wird geteilt ohne Ende. Und das kriegt der Fahrer natürlich mit, der ja im Krankenhaus liegt, der einen Herzinfarkt hatte.
Genau,
deshalb ist der Unfall passiert. Also, das wird immer so dargestellt, als sei das doch irgendwie eine inszenierte Lügengeschichte mit dem Herzinfarkt. Oder ist es nur passiert, weil er betrunken war? Aber er hat halt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er wurde immer schneller. Also er hatte halt einen Herzinfarkt. Und muss in die Reha und so weiter. Und du bist dann immer dabei. Und seine Frau und seine Tochter, wie gehen die jetzt damit um? Und überhaupt seine ganzen Leute, für die er arbeitet. Er ist gerade dabei mit Beirut. Er muss eigentlich nach Beirut, um da irgendwas aufzuhandeln. Muss da zu so einem ganz wichtigen Typen hin und so weiter und so fort. Und das droht jetzt alles komplett zu verrecken, weil er halt diesen Unfall hat. Und da hängt aber so wahnsinnig viel von ab. Und er wird jetzt immer so sanft unter Druck gesetzt von allen möglichen Seiten. Und damit muss er halt klarkommen.
Ja.
Und er sagt auch immer so nach außen hin, wieso, was habe ich damit zu tun? Ja, das war ein Herzinfarkt, was soll ich denn machen? Mhm. Interessiert mich doch nicht. Ja, wollen Sie nicht mal irgendwie da Kontakt aufnehmen? Nein, warum denn? Wieso soll ich da Kontakt aufnehmen?
Also der ist auch eiskalt.
Irgendwie. Ja, genau. Mhm. Genau. Und das ist also die Situation. Ich will eben nochmal kurz nochmal so eine Stelle nochmal vorlesen, die nochmal so ein bisschen dafür steht.
Aber eine Frage noch.
Ja.
Weil er hat ja, also er hat ja überlebt, mit seinem Sohn zusammen.
Ja.
Wird das weitererzählt?
Also ja, das wird...
die Beziehung dann zu seinem Sohn?
Das wird, die wird ganz skurril, weil eigentlich kommt der Jonas Nimrod auch mit der ganzen Situation nicht klar. Die Wohnung fängt an, mehr oder weniger zu vermüllen. Das ist auch ein bisschen Klischee, ne? Mann allein zu Hause und natürlich stapelt sich der Abwasch in der Küche und so weiter. Das hat mich ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auf der anderen Seite ist es ja schon noch ein bisschen realistisch, weil der ist ja völlig aus der Bahn.
Natürlich, Und der hat ja nur noch ein Ziel.
Ja,
der diesen hat nur noch, Typen irgendwie.
Genau. Er will den zur Rechenschaft ziehen, obwohl das Duell total ungleich ist. Er und sein Sohn, sein Sohn muss eingeschult werden. Er hat völlig vergessen, auch in der Schule Bescheid zu sagen, dass der Zwillingsbruder gestorben ist. Dann gibt es so einen peinlichen Moment in der Schule, wo der Name des Zwillingsbruders aufgerufen wird und dann kommt natürlich keiner. Und er nur so, und in dem Moment denkt er so, und auch neben ihm sitzen seine Schwiegereltern, die müssen natürlich auch denken, ey, was ist denn mit dem los? Den können wir unmöglich das Kind da lassen, das packt er ja gar nicht. Und die Geschichte wird weiter erzählt. Auch gegenüber seinem Sohn rastet er aus, weil der Sohn wird auch ein Bettmesser. Weil der Sohn dann irgendwie dann auch so, ja, die einfachsten Dinge nicht begreifen will. Auch nicht, warum seine Mutter und sein Bruder gar nicht mehr wiederkommen. Bis der Vater ihn dann anschreit. Sie kommen auch nicht wieder, weil sie sind tot. Verstehst du? Tot, tot, tot. Das erzählt er dann einem Freund von ihm, der bei der Polizei arbeitet. Der hilft ihm auch so ein bisschen, um an so ein paar Hintergrundinfos ranzukommen. Er stellt aber fest, um jetzt noch einen kleinen Cliffhanger nochmal dazulassen, da stimmt irgendwas nicht. Da wird an allen Ecken und Enden gemauert und er merkt langsam, da stimmt was nicht bei diesem Unfall. Er findet auch so ein, zwei Hinweise, da steckt mehr dahinter. Das kriegt er also auch noch raus. Und das ist natürlich nochmal eine Steigerung in diesem Buch dann. Also es ist wirklich fantastisch gemacht. Man hätte das Buch auch das Duell nennen können oder so. Aber das ist natürlich, Raserei ist natürlich der viel treffendere Titel. Aber eigentlich ist es ein Duell zwischen zwei Männern, die jeder auf ihre eigene Art und Weise ticken und die mit ihrer Art und Weise eigentlich auch nicht weiterkommen. Außer in die komplette Katastrophe reinzurutschen. Das ist total super gemacht.
Ja. Ich finde, es klingt großartig.
Ja.
Es klingt absolut großartig.
Wollte nochmal eine.
Ach so, doch.
Eine Stelle immer mal vorlesen.
Ja.
Ich sollte mir eigentlich das nicht mal aufschreiben, auf welcher Seite das ist, sondern ich sollte mir besser gleich solche.
Ich habe immer so kleine Zettel,
die. So kleine Zettel,
die immer bei den Büchern, die ich für zweimal ein Buch lese. Also ich lese eigentlich alle Bücher ja für zweimal ein Buch. Ich habe immer kleine Zettel, die packe ich da rein und auch an die Stelle, die ich dann lesen möchte. Manchmal sind es dann halt zu viele am Ende.
Ja. Na, also hier geht es um den Milic, Radomir Milic.
Ja.
Der natürlich auch recherchiert, wer ist denn das da eigentlich, dieser Jonas Nimrod. Dieser Nimrod ist ein absoluter Niemand. Alter 35, beteiligt an irgendeinem Reiseblog, Mitglied in der Deutschen Umwelthilfe. Ein Typ, der laufend Petitionen zu Öko- und Antifa-Themen zeichnet. Mitglied im LPG-Supermarkt ist und im Elternausschuss der Kita sitzt. Ostdeutsche Sozialisation in den Nullerjahren, Hausbesetzer-Szene und Aktivist im linken Spektrum. Dann Hartz-IV-Aufstocker und im Nebenerwerb Musiklehrer. Er hat keinerlei Verbindung zu irgendjemandem und ist absolut ahnungslos, mit wem er sich hier anlegt. Und einer seiner Leute sagt aber auch über Jonas Nimrod, ja genau, und das sind diese Typen, die völlig unkontrolliert werden. Also nimm mich in Acht. Davon handelt dieses Buch. Also ich kann mich da wirklich nur wiederholen.
Sensationeller
Roman.
Ganz ehrlich, das klingt auch sensationell. Ja. Das klingt nach einem großartigen Plot.
Ja,
hart, aber glaube ich
wirklich. Das ist echt super hart. Und vor allem, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ist mir erst dann aufgefallen, als ich noch mal so ein paar andere Titel gelesen habe. Das Buch beginnt mit Kapitel 10 und hört mit Kapitel 1 auf. Also es wird so runtergezählt wie so ein Countdown.
Und nachher Showdown.
Ja, genau. So ist das Buch aufgebaut.
Kann man nicht aufhören zu lesen.
Kann man absolut. Ja. Also ich habe mir das Buch geholt zwischen den Jahren. Habe mich gleich, als ich das Buch hatte, am Nachmittag gleich hingesetzt. Ich habe sofort die ersten 100 Seiten in einen Rutsch durchgelesen.
Ja.
Wirklich klasse gemacht. Sascha Reh ist auch ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, schon oft ausgezeichnet worden.
Ja. Name sagt mir auch was.
Ja, ja, und wenn du das Buch liest, denkst du auch, jo, völlig zu Recht. Ja. Da sind noch viel mehr Preise drin. Also wenn er auf diesem Niveau bleibt, da ist noch viel mehr drin
für Sascha Reh. Das ist immer so das Problem, ne, dass man Bock hat, ach, von dem müsste ich jetzt eigentlich alles lesen.
Ja.
Aber dieser Podcast zwingt uns auch zu, das nicht zu tun.
Ja.
Weil dann hat man halt, wir können nicht jedes Mal ein Buch von Sascha Reh
vorstellen.
Ja.
Also, ja, ich weiß nicht, was in diesem Jahr noch kommen soll. Ich glaube...
Ich merke das schon.
Das ist
du
jetzt
brennst
schon,
so für dieses Buch.
Ja, das ist jetzt schon in den Top 3.
Top 3 ja, ist drin.
Auf jeden Fall.
Na, wir sagen das, weil wir machen ja auch mal unsere Best-of-Sendung und haben wir gerade gemacht.
Ja, da muss viel passieren,
ich muss
um sagen, das von Platz 3 zu stoßen.
Also ich finde, das klingt wirklich nach einem ganz großen Buch. Das Jahr fängt gut an, für dich. Ne? Bei mir ist die Geschichte ein Tick anders. Ich hatte ja in einer der Folgen schon erzählt, ich war ja auf der Buchmesse und da ist man ja überladen mit allem möglichen Input. Also man hat ja immer nur so ein paar Sekunden Zeit, eigentlich sich Bücher anzugucken, also Buchcover, dann nimmt man sie in die Hand und liest was. Und ich muss vorab mal sagen...
Es ist der Buch-Overkill.
Ja, es ist der totale Buch-Overkill.
Ja.
Und man fragt sich auch immer, wer soll das alles lesen? Ne?
Ja.
Und ich habe dieses Buch gesehen, Sommer der Träume von Polly Sampson. Und ich dachte irgendwie... dieses Bild von dieser Frau da vorne drauf, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und dann drehe ich das um und lese, worum es geht. Erzähle ich natürlich auch gleich.
Wo ist das?
Wo das erschienen ist? Oder?
Nee, das
ist Griechenland.
Ach so,
das ist die
ja.
Insel Hydra. und die Insel Hydra sagt mir natürlich sofort was, weil Leonard Cohen da eine Zeit lang gelebt hat, in den frühen 60er Jahren.
Okay, ja.
Und ich muss vorab sagen, ich bin ein riesen Leonard Cohen-Fan.
Ja.
Ich halte den für einen der besten Songschreiber aller Zeiten. Ich habe von ihm eine, ich glaube, 700-seitige Biografie gelesen. Ich habe von ihm alle Alben. Ich bereue es sehr, dass ich den nie live sehen konnte mehr. Der ist ja bis zu seinem Tod noch live aufgetreten mit Hut und Anzug und hat so großartige Songs geschrieben wie nur wenige. Halleluja unter anderem, der ja so der meistgecoverte Song überhaupt ist. Und über den es auch gerade einen Film gibt, in den Kinos übrigens, den ich aber leider noch nicht gesehen habe.
Das ist aber nicht, bei dem Namo sieht man immer an jemanden denken, der soll so wahnsinnig schwierig in Interviews sein.
Und Leonard Cohen war ein wahnsinnig freundlicher.
Ach so, okay.
Ein wahnsinnig freundlicher.
Dann war das jemand anderes.
Ja, ja.
Wer war denn das noch?
Aber also dir sagt Leonard Cohen jetzt nichts.
Ja, ja, doch, klar.
Also als Songschreiber. Als Songschreiber.
Leonard Cohen, den Namen kenne ich natürlich.
Ja, ja.
Wahnsinnig tiefe Stimme, glaube ich.
Wahnsinnig
so,
tiefe Stimme,
ja,
genau.
Ja.
Zum Ende seines Lebens wurde diese Stimme immer tiefer. Er litt unter sein Leben lang unter Depressionen. War dann, ich glaube, 12 oder 13 Jahre lang in einem Kloster, in einem Schweigekloster. Kam zurück und hat eigentlich in den letzten Jahren erst sein Leben so genossen. Leonard Cohen spielt in diesem Buch eine Rolle.
Ach.
Und als ich den Buchrücken gelesen habe, war auch klar, es geht unter anderem auch um Leonard Cohen. Viel wichtiger ist aber seine Muse, Marianne. Marianne, So Long Marianne ist einer seiner großen Hits gewesen. Also das geht um diese Frau. Und sie ist seine Muse, ist selbst eine Künstlerin, die auf Hydra zur gleichen Zeit gelebt hat, als Leonard Cohen dahin kam. Erzähl ich gleich.
Aber Marianne hat nichts mit dem Sisters of Mercy Hit zu tun. Das ist nicht dieselbe Marianne, die
Naja, Sisters of Mercy, ja, doch, ziemlich sicher sogar.
Ach so.
Weil Sisters of Mercy ist ja ein Song von Leonard Cohen. Danach haben die sich ja auch benannt.
Ach, okay, ja.
Genau. Und Marianne ist hat eine wichtige Rolle im Leben von Leonard Cohen gespielt. Die wird unter anderem in diesem Buch auch erzählt. Also Marianne ist eigentlich mehr, die Hauptperson ist eigentlich eine fiktive Person, aber Marianne spielt darin eine ganz große Rolle. Ich wollte nur einmal kurz erzählen, warum dieses Cover mich so angesprochen hat.
Ja.
Ich hatte nämlich auch im letzten Jahr ein Mare-Magazin gekauft. Manchmal, wenn man ein bisschen Zeit hat, lese ich das ganz gern. Und da gibt es eine Titelstory, der Sommer der Popgiganten. Und da geht es eigentlich um die Rolling Stones, wie sie in Südfrankreich Steuerflüchtlinge waren, in einem Schloss gelebt haben, das heute einem russischen Oligarchen gehört. Und da haben die halt wilde Drogen und Sexpartys gefeiert. und waren steuerpflichtig und haben da Exile on Main Street, also ein sehr bekanntes Stones-Album, aufgenommen.
Ja.
Und es geht aber auch, darunter steht schon der Name Leonard Cohen. Und da dachte ich, ich lese eigentlich immer alles über den, weil der mich als Person wahnsinnig faszinierte. Und dann schlage ich das auf und lese das. Und da ist ein ähnliches Foto. Ich habe das gerade schon bei Instagram, bei unserem Live-Video kurz gezeigt. Da ist die gleiche Frau aus einer anderen Perspektive fotografiert. Und daran habe ich mich sofort erinnert, als ich dieses Cover gesehen habe.
Ja, tatsächlich.
Wenn man das sieht, wenn man diese beiden Fotos vergleicht. Ich werde es auch nochmal posten auf unserer Zweimalbuchseite. Diese beiden Bilder nebeneinander. Muss man sich mal angucken. Andere Perspektive ist aber die gleiche Frau, ist nämlich diese Marianne. So, und daraufhin habe ich dann dieses Buch bestellt.
Ja.
Erst, ich habe das ja letztes Jahr dir schon erzählt, angefangen zu lesen und dachte, boah, das kann ich nicht machen. Irgendwie spricht mich das überhaupt nicht an. Und es liegt eigentlich echt am Anfang. Und das ist auch das Mango dieses Buchs. Es ist vorne ein wirres Hin- und Herspringen in Zeiten.
Aha, ja.
Das ist eine Kunstform, die Polly Sampson, über die ich auch gleich noch ein bisschen was erzählen kann, gewählt habe, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, was das soll. Es fallen viele Namen ein. Die Geschichte bekommt aber langsam dann die Kurve und wird eine tolle Geschichte. Es hat aber...
Wie lange dauert das? Wie viele Seiten?
Wie lange auch, muss man da durch? Also auch einer der ganz wenigen Kritikpunkte an diesem Buch ist, dass es sehr wenig Handlung hat eigentlich. Also es geht eigentlich um etwas anderes in diesem Buch.
Ja.
Vielleicht erzähle ich nochmal kurz erst mal was zu der Autorin, Polly Sampson.
Polly Sampson.
Genau, die habe ich dann natürlich gegoogelt. Ich kannte die Frau nicht.
Ja.
Und dann erschien immer etwas über Pink Floyd und David Gilmour, also den Gitarristen von Pink Floyd.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, warum? Dann sagt Polly Sampson in einem Interview, es wird bald ein neues Album von David Gilmour geben, also von den Pink Floyd-Gitarristen. Die sind ja mit Roger Waters, das ist ja der Sänger, die sind ja total verstritten, treffen sich ja nur noch vor Gericht. Und dann finde ich raus, das ist die Ehefrau von David Gilmour, also von den Pink Floyd-Gitarristen.
Das ist ja unglaublich.
Die auch ganz viele Texte für Pink Floyd geschrieben hat übrigens.
Was?
Ja. Und die also sehr in der Pink Floyd-Freundschaft verwandelt war, also soweit man bei denen überhaupt noch von Freundschaft sprechen kann. Sie hat bei der The Division Bell Tour, während dieser Tour haben die geheiratet, also David Gilmour und die Polly Sampson.
Fantastisches Album übrigens.
Großartiges Album, finde ich auch. Sowieso, wir sind ja beide, Pink Floyd mögen wir ja beide gerne.
Ja.
Du, glaube ich, noch einen Tick mehr.
Also ich glaube, es gibt nur einen schlechten Song auf der Division Bell. Auf der Division Bell.
Ja.
Ich weiß den Titel jetzt gerade gar nicht. Ist so viel mit Stimmeffekten, das nervt nachher total.
Ja, ja,
aber alle anderen Tracks sensationell.
Ja. Also diese Polly Sampson jedenfalls als Autorin ist sehr in diesem ganzen Pink Floyd-Ding verstrickt, logischerweise, weil sie auch für die David Gilmour Album Songs und Texte geschrieben hat und auch für das neue Album, wo sehr viel wieder an Texten geschrieben hat.
Ja.
Polly Sampson muss für dieses Buch unfassbar viel recherchiert haben.
Ja.
Und das ist das, was mich nach einiger Zeit an dem Buch fasziniert.
Finde ich auch immer super.
Ja.
Ja.
Weil sie nämlich die Geschichte von gar nicht von Leonard Cohen erfüllt erzählt, sondern eine fiktive Person, eine gewisse Erica Hart spielt die Hauptrolle. Die Geschichte ist schnell erzählt. Erica Hart lebt in London zusammen mit ihrem Bruder. Ihre Mutter stirbt. Sie leben bei einem Vater, der den Namen Vater nicht verdient hat. Ein grauenhafter Typ, der gewalttätig ist. Eigentlich jetzt in den Töchtern dann die neuen Frauen sieht, die ihn zu bedienen haben, die das Essen zu kochen haben. Und Erica Hart, also die Person Erica Hart, erbt Geld von ihrer Mutter und geht mit ihrem Bruder zusammen auf die Insel Hydra, weil sie eine Einladung bekommt von einer gewissen Charmian Clift. Und Charmian Clift ist eine Freundin von der Mutter gewesen. Und die Mutter hinterlässt ihr halt, wie gesagt, auch noch Geld. Und sie gehen auf Nimmerwiedersehen im Grunde eigentlich nur für einen Sommer erstmal auf die Insel Hydra. Und fahren über Hamburg, kriegen da auch ein Auto und sie nimmt noch ihren Freund mit ihrer ganz großen Liebe, einen gewissen Jimmy, auch eine fiktive Person.
Ja.
Interessant, im Buch ist klar, sie fährt zu ihrer Freundin, zu der Charmian Clift, nach Hydra. Und dort lebt eben auch Leonard Cohen.
Ja.
Und in diesem Mare-Artikel, deswegen hatte ich diese Zeitung mitgebracht, ist auch die Rede davon, dass Leonard Cohen eigentlich eine Insel sucht, auf dieser Fähre ist, auf eine Fähre steigt bei Athen und jemand fragt, auf welche Insel soll ich hingehen? Da fragt ein Griechen und der Grieche sagt, nimm Hydra, das ist die schönste Insel. Guck mal, wie sie da schon liegt, ja, so im blauen Meer und so. Ja. Und so landet Leonard Cohen da. Ist aber nicht die Geschichte des Buchs, aber mal interessant.
Steht in dem Artikel.
Ja. Und Leonard Cohen hat viele Jahre dort verbracht, seines Lebens, das weiß ich auch aus der Biografie, hat da auch ein Haus gekauft und hat da gelebt, war da aber zu der Zeit noch gar kein Musiker, sondern hat Gedichte geschrieben.
Ah ja.
Und es gibt auch in dem Buch wiederum ein Kapitel, wo er eins dieser Bücher an einen Verlag schickt. Und 1960 gab es keine Durchschläge, da gab es keine Vervielfältigung am Computer. Er hat nur dieses eine Exemplar und schickt es dahin und ist total aufgeregt, was dann die Reaktion auf dieses Buch ist. Und es wird dann auch später genommen, er wird ein bisschen bekannt, aber den Durchbruch hat er dann natürlich erst als Musiker erlebt. Er hat auch ein paar Bücher in seinem Leben geschrieben, gelesen habe, die ich als eher anstrengend empfinde. Und so ging es mir mit diesem Buch übrigens auch. Ich fand das am Anfang wirklich anstrengend. Ich habe aber irgendwann gedacht, boah, da kommen so viele Leute drin vor.
Ja.
Ich google die mal. Sie begegnet Marianne Ihlen. Und das wusste ich, ist ja die Muse von Leonard Cohen. Die lebt auch auf Hydra, auf dieser Insel. Sie lebte aber zusammen mit einem gewissen Axel Jensen. Und die haben ein Kind. Und dieser Axel Jensen ist ein Schriftsteller. Und ich google den.
Aus Deutschland oder was?
Nee, aus Norwegen.
Ach so.
Und Marianne Ihlen ist auch eine Norwegerin. Und die leben da zusammen. Und der Axel Jensen denkt aber nur an seinen Erfolg, nur an seine Bücher, nur an sich selbst. Im Grunde, er betrügt sie auch während dieses Buchs. Und diese Geschichten stimmen. Ich lese die dann so nach und von Axel Jensen kann man sogar, weiß nicht, bei Buchversandhäusern im Internet, kann man sogar Bücher bestellen. Die sind nicht übersetzt, aber es gab den wirklich.
Okay, ja.
Und die Marianne Ihlen, So Long Marianne, ist einer der größten Hits von Leonard Cohen, die gibt es halt auch. Und das wusste ich. Und auch die Charmian, diese Freundin, zu der sie fährt auf die Insel, auch das ist eine erfolgreiche Autorin.
Okay, ja. Ja, sowas finde ich auch immer super interessant.
Wie diese ganzen Künstler sehen. Das wird aber eher, also du hast nur irgendwann so den Verdacht, weil die Lebensläufe von denen so exakt erzählt sind, dass du denkst, boah, die Polly Sensen, die muss echt Kontakte haben. Und dann schließt sich auch wieder der Kreis. Die ist in der Musikszene verwachsen, die kennt die Musik der 60er, 70er Jahre.
Ja.
Und die hat wirklich toll recherchiert. Und das ist das, was ich an dem Buch toll finde.
Ja, okay. Ja.
Und dass es sehr, sehr lyrisch geschrieben ist. Es passiert, wie gesagt, relativ wenig eigentlich. Du wirst ein Teil als Leser dieser Hippie-Kommune auf Hydra. Jeder macht was. Also der eine, Marianne, die malt auch ganz viel. Sie ist aber vor allem Mutter für das Kind. Sie schreibt, es beginnt auch mit einem kurzen Zitat, dieses Buch, wo sie sagt, ich lebe, Leben ist meine Kunst.
So. Lebenskünstler. Man fragt sich immer, ne, wovon leben die Leute eigentlich? Also wenn das jetzt eine Künstlerin ist, also verkauft die Bilder oder
ja,
ist die...
Also oder, der Axel Jensen, ihr Mann, ist ziemlich erfolgreich als Autor.
Ja.
Also die schlagen sich alle so durch.
Okay,
die wohnen in kleinen Häusern, die leben am Strand. Irgendjemand bringt ein bisschen was zu essen mit, was er irgendwo auftreibt. Es gibt dazu auch eine kurze Passage, die ich ganz schön finde, weil sie so ein bisschen dieses Leben da beschreibt. Und du siehst, ne, ich bin auch in Kapitel 21, so fängt das Kapitel 21 an. Und es ist all die Seiten vorher, bist du eigentlich immer nur ein Teil dieses Lebens. Es gibt dann natürlich Schwierigkeiten innerhalb dieser Paare, die trennen sich, gehen fremd, trinken viel.
Ja.
Und hören auch so langsam auf, kreativ zu sein, weil sie alle in diesem Flow sind. So. Und es lebt tatsächlich davon, dass du immer denkst, boah, ich muss eigentlich auch mal auf diese Insel. Ich will das auch sehen. Ja. Das ist auch noch das Haus von Leonard Cohen und so. In der Geschichte ist es dann irgendwann so, dass die Marianne Ihlen von dem Axel Jensen betrogen wird. Der Axel Jensen fährt dann nach Athen und heiratet eine andere Frau. Das ist übrigens überhaupt nicht schlimm, dass ich das jetzt erzähle, auch wenn das ziemlich spät im Buch passiert, weil das irgendwie auch alles klar ist und es auch nicht darum geht. Aber so kommt
ach
dann...
ja, die freie Liebe doch.
Ja. Und so kommen Leonard Cohen und Marianne, werden dadurch ein Paar. Und einfach um mal kurz diese Atmosphäre, weil darum geht es, habe ich mal eine kurze Passage hier gefunden. Im Hafen wimmelte es von Touristen und die Straßenkatzen werden fett. Eifrig brechen die Zikaden mit ihrem Gesang aber 100 Herzen. Wir ziehen die Matratzen auf die Terrasse und schlafen unter Sternen, wachen mit der Sonne auf und Kato kommt nach nächtlicher Jagd zurückgeschlichen, um mit herrischer Tatze an mein Gesicht zu stippen. An Tavernentischen picken wir Fische vom gemeinsamen Teller, lassen uns unsere Schallplatten und Gedichte vom Hof erzählen, treiben oder packen Bierflaschen ein und essen Brot und Frikadellen unter rankendem Wein im Freilichtkino in der Economy Gas, das griechische Filme mit englischen Untertiteln zeigt. Wir sind alle schlanker geworden, haben vom Treppensteigen muskulöse Beine und Bobby ist der Bruder und Jimmy ihr Freund, scheint vom Schwimmen noch breitschultriger geworden zu sein. Manchmal nehmen wir eine Tüte Pfirsiche und eine Thermoskanne Kaffee zur Höhle mit und baden, ehe der Hafen vollends aufwacht. Dann wieder schwimmen wir spät abends, liegen nackt zwischen Mond und Flut auf noch wärmenden Felsen. Das ist eigentlich so, zieht sich dieses Buch so hin. Und du denkst manchmal, boah, jetzt, also es hat auch Längen, ne? Das muss man klar sagen. Aber was ihr halt wirklich toll gelingt, ist dieses Einfangen.
Diese Stimmung.
Diese Stimmung, ja. Genau. Und irgendwann, und gerade so in diesen Wintermonaten, lässt du dich da so reinfallen und freust dich so darüber. Und das ist, natürlich habe ich immer auf diese Stellen gewartet, wie war denn Leonard Cohen in der Zeit? Ja. Wie hat der sich denn da so verhalten, dass der dann mit der Marianne zusammenkam? Und er wird eigentlich beschrieben als ein ziemlich zurückgezogener Mensch, genau wie man ihn eigentlich erwartet.
Ja.
Ich glaube auch, dass die, ich habe das nicht rausgefunden, aber dass die Polly Simpson den auch irgendwie kannte. Wahrscheinlich, ist ja sehr wahrscheinlich. David Gilmer,
die
werden sich gekannt haben.
Na klar.
Es gibt so eine, das ist nur ein so kurzer Absatz, wo er so beschrieben wird. Da ist er schon mit der Marianne zusammen und die sitzen da. Und dann wird Leonard Cohen so beschrieben. Und da heißt es, was für ein zivilisierter und freundlicher junger Mann, sagt Didi. Seufzend stimme ich zu, während ich beobachte, wie sich seine und Mariannes Hand unterm Tisch suchen und finden. Durch die Lücke in der Markise fällt Sonnenlicht. Sie in ihrem weißen Kleid, der heiße Schein zu seinem Schatten. Ach, Marianne lebt den Traum, hätte ich fast laut geklagt. Sie erglüht unter Leonards Blick, die Augen funkeln, die Haut honigfarben, das Haar ein blassgrauer Schimmer. Sie lacht oft und gern. Leonard hat das Mädchen aus der heiligen, gemarterten Madonna hervorgelockt. Und du merkst, den finden sie alle geil, den Leonard Cohen. Und er ist eigentlich auch am Ende der Einzige, der noch so richtig arbeitet. Weil sie halt da saufen, weil sie halt in den Häusern miteinander vögeln. Dann auch die Häuser nehmen, die nicht so weit nach oben sind. Also die wohnen zwar alle in einzelnen Häusern, aber hängen halt immer so zusammen. Und erzählt werden diese ganzen einzelnen Geschichten von denen. Es gibt später dann noch das Ende dieses Buchs gefiel mir persönlich überhaupt nicht, weil der Rest spielt dann wieder in London und das verstehe ich nicht. Der Sommer ist irgendwann zu Ende.
Ja.
Und damit ist auch diese komische Clique von Menschen zu Ende. Und es ist auch in diesem Mare-Magazin, was ich dann an der Stelle auch nochmal zitieren muss, da gibt es ein Bild, wie diese Kommune da sitzt. Und dann lese ich so die Namen, die da zusammensitzen. Das ist ja ein Originalfoto von
Hüther. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Und das sind die alle. Das sind die ganzen Figuren aus diesem Buch, sitzen hier zusammen und machen Musik, sitzen zusammen und trinken Wein und, ja, und essen was.
So. Also wer ist da alles? Cohen natürlich.
Ja, genau. Leonard Cohen, das ist der hier mit der Gitarre in der Hand.
Ja.
Und die ganzen Autoren und die ganzen Maler aus diesem Buch. Einige entpuppen sich wie dieser Axel Jensen als totales Arschloch.
Ja, aber der Roman wird hier nicht erwähnt.
Mit keinem Wort wird dieser Roman erwähnt. Finde ich ganz komisch,
ja,
weil es in Teilen...
Ist ja naheliegend eigentlich.
Sehr naheliegend. Ja. Ich fand es auch wirklich komisch. Es sind ein paar andere Geschichten in diesem Artikel, aber es deckt sich irgendwie so. Und weißt du, mit diesem Wissen und mit den Geschichten um diese Personen darin ist das Buch natürlich total super.
Ja, ja, ja.
Also gerade, wenn man sich auch so für die Geschichte interessiert. Leonard Cohen geht ja dann irgendwann zurück nach Kanada. Der ist ja Kanadier. Die beiden trennen sich dann auch. Leonard Cohen kriegt ja einen Sohn mit einer anderen Frau und wird dann ja so zum Superstar. Und die Marianne Ehl ist, glaube ich, 2017 an Leukämie gestorben.
Oh, wie bitter.
Ja, und ich habe aber auch, von ihr gibt es auch einige Bücher und die beziehen sich halt schon immer auf diese Liebesgeschichte. aus anderen Perspektiven erzählt. Aber immer mit so einer ganz, wie dieses ganze Buch auch geschrieben, immer mit so einer ganz feinfühligen, tollen Art. Also das Buch lebt wirklich von Formulierung. Und das ist eine ganz tolle Lyrik drin fast, die Polly selbst. Ich war neulich, kurz vor Weihnachten, in einer großen Buchhandlung, Thalia in Hamburg. Und da war auf dieser Empfehlungsliste war wieder ein Buch von Polly Sensen. Das heißt aus Freundlichkeit. Und da dachte ich, ach, das ist ja irgendwie komisch, wenn ich jetzt ein altes Buch empfehle. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen was über sie gelesen und das gilt schon als ihr großes Buch. Und das auch völlig zu Recht.
Ja, ja. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Buch von Edgar Rey, was ich ja auch mal hier vorgestellt hatte, über den Schriftsteller Erich Maria Remarque, der ja von Berlin...
Total spannend war.
Genau.
Der da in einem Ort
am Lago Maggiore, ja. Genau. Da haben viele Künstler auch, Schriftsteller, Künstler, ja, auch so Lebenskünstler,
ja,
in Ascona, genau, Ascona,
ja,
gelebt. Und das war ja auch eine ganz fantastische Welt irgendwie. Ja. Und das stimmte ja auch alles.
Ja. Ja.
Also jede Person hat so gegeben, hatte auch so gelebt. War ja auch erstaunlich, was man über die Leute da so erfahren hat.
Genau, und das ist hier auch so. Nur bei denen, die du genannt hast damals, das waren ja große Namen.
Ja.
Die kannte ich alle nicht. Ich hatte nur irgendwann so das Gefühl, das klingt alles so biografisch.
Ja.
Das Buch ist sehr biografisch auf eine Weise.
Ja.
Ob Polly Sensen da, die war zu jung, die wird da nicht gewesen sein. Aber sie muss irgendwie mit Leuten gesprochen haben, die dabei waren. Das kannst du so einfach nicht schreiben.
Ja, und obwohl auch nicht so recherchieren.
Also, nee, also das ist wirklich eine Meisterleistung, das Buch auf diese Art zu recherchieren und auch zu schreiben. Nummer 1 der Sunday Times Beste war.
Ja.
Also war in England ein Riesenerfolg. Sie lebt ja mit David Gilmer zusammen in England, in einem Haus mit ihren Kindern auch. David Gilmer hatte wohl, sie hatte wohl ein Kind, das hat David Gilmer dann adoptiert und die haben selbst noch 3 Kinder. Also
ja,
Haus voller Kinder, wahrscheinlich auch schon groß.
Aber lustig, ne, dass das die Frau von David Gilmer ist, die dann
So ein Buch schreibt. Über die Frau im Grunde, oder Freunde von Leonard Cohen.
Ja.
Eine Zeit lang.
Finde ich schon sehr interessant.
Ja, finde ich auch. Ist aber ist ein echtes Vergnügen gewesen, das Buch. Nach echt anfänglichen Schwierigkeiten. Also, wenn ihr das Buch kauft und lest, haltet durch. Man wird irgendwann belohnt. Und recherchiert diese Leute, die da drin sind. Dann wird das immer interessanter. Der Axel Jensen ist wohl auch in Norwegen kein Unbekannter. Der war da schon eine große Nummer. Aber ist nicht ins Deutsche übersetzt worden. Nach meinem Wissen
zumindest. Okay, aber der schreibt was dann? Wird das klar?
Die schreiben auch Romane. Ja. Okay, die schreiben schon Romane und sind untereinander, auch die diskutieren natürlich auch total viel darüber. Und die sind aber auch sehr kritisch so untereinander. Aber feiern sich auch gegenseitig, motivieren sich gegenseitig. Das ist schon so eine, also diese Hippie-Kommune, ne? Man erwischt sich auch so ein bisschen so daran, dass man so denkt, boah, wäre ich vielleicht damals in den 60er Jahren, als das so alles so losgeht, wäre ich selbst anfällig dafür geworden. Oder Woodstock auch später dann, ne? 69.
Ja, klar. Ja.
So, wäre ich auch vielleicht Hippie gewesen zu der Zeit? Die Frage habe ich mir gestellt und ich glaube, eine gewisse Anfälligkeit hätte ich dafür gehabt.
Also es klingt auf jeden Fall so sehr ziemlich abenteuerlich und natürlich auch reizvoll,
ja,
wenn man mal so leben kann für eine Zeit lang.
Ja.
Auf einer griechischen Insel, immer schönes Wetter und immer so eine letzte Stimmung so um einen rum. Habe ich so aber selber auch noch nie so mitgemacht, noch nie erlebt.
Ja.
Also jedenfalls nicht über einen so langen Zeitraum jedenfalls.
Ich habe mal ein paar Wochen in einer Surfer-WG in Los Angeles gelebt.
Nee.
Am Redondo Beach, ja. 4 Wochen. Ja, weil ein Freund von mir dahin ausgewandert, ein damaliger Freund von mir. Und die haben einfach nur für Surfen gelebt. Die haben sich, glaube ich, mit 6 Leuten eine kleine Wohnung geteilt. Ich hatte da auch eine Matratze auf dem Boden. Und der eine, weiß ich noch, der kam, ich weiß nicht, aus Puerto Rico oder so. Und der saß immer morgens am Strand mit einer Banane. Der hat am Tag so eine Banane gegessen, sonst nichts. Und auf die Wellen geguckt und immer geguckt, ob das sich irgendwie lohnt. Das waren ganz schräge Leute. Also alles tolle Leute. Da lief immer nur Bob Marley oder irgendwelche Metal-Zeug. Das war ganz schräg. Und dann hat er dann angefangen, so einen Job zu machen. Und in Los Angeles, um genug Geld zu sparen. Und dann ist er einfach mit dem Surfbrett zum Flughafen gegangen und hat ein One-Way-Ticket nach Hawaii gebucht. Und dann habe ich nie wieder was von dem gehört. Also ob der da jetzt lebt, ob der vielleicht später Jack Johnson geworden ist, so keine Ahnung. Aber das war lustig, es war eine
das
komische
Zeit. Und habt ihr den zum Flughafen gebracht dann? Oder?
Ach, nee, das war
hinterher. Das war sehr viel später.
Das war später, ja. Ich weiß, ich war dann noch so ein bisschen in Kontakt, da lebten zwei Spanierinnen, die auch dem Surfen verfallen waren. Dieser Freund von mir, dieser Deutsche, dann der Typ aus Puerto Rico und noch ein Fünfter, weiß ich nicht, das ist ewig her. Aber die lebten halt nur für die nächste Welle. Und das sind dann ja so Klicken, die sind dann immer zusammen und 500 Meter weiter ist dann die nächste Clique, die auch dann immer in den Wellen sitzt den ganzen Tag und auf
Wellen. Cool. Irgendwie cool.
Ja, es war cool. Ich finde dann immer so, mir ist das dann nach einiger Zeit zu viel Stillstand. Das kann ich aber nicht so ab. Ich muss dann schon Bewegung haben. Ich habe ja auch schon mal hier im Podcast über meine Punk-Vergangenheit gesprochen.
Ja.
Und dieses No Future und dieses Nix machen wollen, das kann ich auf Dauer nicht. Dann stört mich das. Ich finde das als Einblick irgendwie spannend. Genau wie das auch oder auch dieses Buch. Aber so auf Dauer wäre das nichts für mich.
Ja, und auf den ganzen Tag am Strand zu sitzen, auf die Welle zu gucken, also ja, das geht für mich, also ich finde das auch ungesund. Also ich würde mich da ohne Ende verbrennen dabei.
Ich brauche auch Stoff. Achso, also im Kopf
oder am Kopf? Ja, überhaupt. Also ich müsste da wahrscheinlich immer im langen Hemd und einer weiten, langen Hose sitzen, weil ich würde das gar nicht überleben.
Mir ist es dann auch zu wenig irgendwann.
Ja, natürlich. Also irgendwie ist das auch ein komisches Leben.
Ich glaube, wir bräuchten viele Bücher da.
Ja, auf jeden Fall.
Das haben die aber alles nicht gemacht. Ja. Die haben kein Fernsehen geguckt, die haben keine Bücher gelesen. Die saßen am Strand den ganzen Tag und haben gekifft natürlich.
Ich weiß nicht, ob du dann auch irgendwann noch die richtige Welle erkennst, wenn sie dann kommt.
Ja. Ey, das war unsere erste Ausgabe.
Ja, Wahnsinn.
2023.
So ein bisschen Sommerfeeling ist hier aufgekommen.
Ja, ich brauchte das ein bisschen, jetzt in diesen Wintertagen. Und jetzt lese ich ja gerade einen sehr, sehr düsteren schwedischen Krimi, den ich das nächste Mal vorstelle.
Aber du hast es ja auch so gewollt.
Ich habe das so gewollt. Ich hatte da Bock drauf.
Ja.
Ja. Ja, ich stelle das nächste Mal vor.
Ich lese auch gerade das Buch einer schwedischen Schriftstellerin, Wer erschoss Bambi oder wie auch immer das hieß. Oder Wer hat Bambi getötet. Aber so ganz... Wie heißt es? Warm werde ich damit nicht.
Okay.
Ich bin ja schon ziemlich weit gekommen. Ich bin mir nicht sicher.
Die Zeit läuft. Wir haben 2 Wochen Zeit.
Ja.
Und mein Buch ist richtig dick. Richtig dick.
Oh, ja.
Über 500 Seiten.
Nein.
Ja. Ich muss reinhauen. Aber bisher gefällt es mir sehr gut.
Nicht, dass wir in 2 Wochen hier sitzen und du sagst, ja, eigentlich waren nur die letzten 200 Seiten richtig super. Bis dahin muss man durchhalten.
Nee. Das von Seite 1 an Spannung.
Okay.
Ein Page-Turner.
Mit Wucht
erzählen. Ja, mit Wucht erzählen. Ja.
Super.
Schön, dass ihr zugehört habt und immer noch dran seid.
Ja, freut uns, dass wir uns hier irgendwie wieder treffen gerade.
Ja.
Und lasst uns gerne wissen, wie gefällt euch das so? Was lest ihr gerade? Was sollten wir mal unbedingt vorstellen? Was ist euer heißer Tipp, auf den wir sonst gar nicht kommen werden?
Das freuen wir uns immer, ja.
Das können wir mal gut gebrauchen.
Ja.
Also lasst gerne eine Beurteilung da, wenn ihr das hier gehört habt. Empfiehlt uns gerne weiter.
Wir freuen uns. Zweimal ein Buch mit 2 vorne geschrieben. Wichtig.
Ja. Mannbuch.
Mannbuch.
Genau.
Weil wir 2 Männer sind, die gerne lesen. Bis in 2 Wochen.
Tschüss. Macht es gut.